aus meinem Gefühl heraus war das ein einschneidendes Erlebnis, weil es gab, wie gesagt, nichts, was vereinbart war, außer dass wir zu zweit spielen.
Es ist schon eine Kunst, auch Leute mit reinzunehmen. Ne? Das ist
Ja.
nicht leicht. Und gerade wenn man in so einem ernsthaften Film ist und sagt, ich will das jetzt wirklich hundertprozentig abliefern.
Im Zuge des Unterrichtens, das werdet ihr sicherlich auch erfahren haben, wie man Stücke lernen kann, indem man einfach diese paar Legosteine, die es in dieser Harmonie gibt, 2-5-1-Verbindungen, Turnarounds, was auch immer.
Ja.
Ich finde das faszinierend. Das ist wie so ein, wirklich wie so ein Lego-Bausteinset, wo man immer diese kleinen Vierer hat
Ja.
und daraus kann man ein Schloss bauen oder
Ja.
man kann daraus ein Feuerwehrauto bauen
Ja.
oder sowas.
Willkommen zum Jazz Live Podcast.
Ich bin Anja Mohr, Pianistin.
Und ich bin Lorenz Hagesner, Saxophonist.
Wir unterstützen erwachsene Musikbegeisterte dabei, erfolgreich mit Struktur und viel Spaß Jazz zu lernen.
Und in diesem Podcast lassen wir dich teilhaben an wertvollen Erkenntnissen und Erlebnissen.
Denn ein Leben ohne Jazz ist möglich.
Aber sinnlos.
Wir freuen uns, wieder einen neuen Gast zu begrüßen. Und wir haben dich sogar in der letzten Folge schon angeteasert, als wir nämlich mit der Astrid gesprochen haben und gesagt haben, stimmt, den Georgi holen wir uns auch nochmal. Und hier ist er nun, Georgi Kignaze, live beim Jazz Live Podcast.
Yay!
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich geehrt.
Wir fühlen uns geehrt.
Ja.
Und eines fällt natürlich gleich ins Auge, und zwar hat er natürlich den falschen Pullover an. Versehentlich ist da, was ist da drauf?
Das ist, glaube ich, sehr relativ gut zu erkennen, dass das David Bowie ist.
Das ist einer von den Beatles, ne?
Einer von den Rolling Stones.
Einer von den Rolling Stones. Ich bin ja Metal-Experte, wie man mittlerweile weiß. Und wir fragen gerne unsere Gäste, und das wollen wir natürlich bei dir auch machen, wie würdest du beschreiben, was du tust? Was du machst sozusagen, also beruflich.
Ich versuche, durch und durch Musiker zu sein. Ich bin Musiker und ich kann mir auch bis heute nichts anderes vorstellen. Und ich glaube auch, dass ich nichts anderes richtig kann, außer über Musik nachdenken und Musik hören und Musik machen, spielen, komponieren. Ja, das.
Cool. Also, und was ist dein Hauptinstrument?
Kontrabass ist mein Hauptinstrument.
Hm. Er ist auch der Bassist von unserem Cool Jazz Styles Dozentenband, wo wir letzte Woche erst im Jazz Café haben eine kleine Session gespielt haben. Und du unterrichtest auch natürlich im Rahmen unseres Workshops. Und daher weiß nämlich auch die Astrid von dir, weil du ihr gedroht hast, du rufst sie nachts um 3 an und fragst sie Watermelon Man ab, die Akkorde, oder dass sie das spielen können muss. Wenn ich dich nachts um 3, dann muss...
Da werden jetzt schon nach 3 Minuten schon interne ausgeplaudert. Gut.
Das gehört zum Jazz dazu, dass man... Der Jazz kommt ja auch aus der Gosse und ist auch so sehr, sehr dreckig, oder? Und das führt mich gleich zu unserer zweiten Frage an. Ja, weißt du noch, wie die geht?
Natürlich. Was fällt dir als erstes ein? Also welche 3 Worte fallen dir als erstes ein, wenn du an Jazz denkst?
3 Worte. Spontan.
Privileg. Auch wenn es klischeemäßig klingt, Freiheit. Und das dritte. Medizin.
Cool.
Wobei Medizin auf
Indianisch.
Musik generell angewendet werden kann. Aber im Speziellen, weil ich Jazzmusiker bin, kann ich das auf Jazz sagen, weil ich habe es zu oft erfahren, dass sie als Medizin fungiert. Auch wenn das auch abgedroschen klingt vielleicht.
Überhaupt nicht. Ich
Aber
finde
es
total
ist die Wahrheit.
Spannend. Ich finde es richtig cool. Magst du dazu was erzählen? Also fällt dir da was ein, eine Geschichte oder so?
Ja, das ist ein... Fällt mir... Also es kommt regelmäßig vor, dass wenn man zu viel im Kopf hat, wenn es einem nicht so gut geht, wenn man Sorgen hat um jemanden oder über irgendwas, was das Leben so mit sich bringt, dann ist zum Beispiel ein Konzert mit guten Musikern, ein Konzert, was einem viel bedeutet, wirkt für die Zeit und wenn es gut läuft, auch zumindest für den Rest des Abends, wirklich wie Medizin, als würde man wirklich eine Tablette nehmen.
Du meinst, wenn du spielst selber oder wenn du zuhörst, im Publikum sitzt?
Es geht eher ums selber spielen, weil man dann, glaube ich, aktiv irgendwie, es ist aktiv dieses Gefühl, dass man eine Tablette nimmt. Weil man, wenn man fokussiert ist und wenn es dann um das geht, nämlich um die Musik, dann werden die Sorgen geradezu weggedrückt für den Moment. Und je nach Verlauf des Konzerts und je nach Adrenalinausstoß hält es bestenfalls noch vielleicht bis zum nächsten Morgen oder noch länger. Das ist schon, also dessen bin ich mir schon sehr bewusst und empfinde es deswegen als Privileg, dass ich sowas regelmäßig erfahren darf. Das ist ein großes Glück für mich.
Musik als Heilung.
Mindestens als Symptombekämpfung.
Also ich erinnere mich auch, dass ich super traurig war als Teenager, so Liebeskummer halt hatte, wie wir das jetzt auch von unseren eigenen Teenagern kennen. Kommt ja mal vor, habe ich gehört. Dass ich das in Musik ausgedrückt habe und dann war es weg. Also weil es halt, wie man so schön sagt, man drückt es aus, du drückst es aus der Tube raus und dann ist es nicht mehr in der Tube drin. Und das finde ich ja, das ist, finde ich überhaupt bei Gefühlen ja das Schöne. Dann ist wieder Platz für neue überhaupt erst. Also das ist natürlich eine steile These, die ich gerade hier spontan aufstelle. Wir improvisieren quasi zusammen. Aber das, ich glaube, das ist so. Du drückst die Gefühle aus und dann ist Platz für neue und dadurch bleibst du frisch und empfindsam und lebendig und berührbar auch. Und das, deswegen tut das so gut. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, dass man sich ausdrückt. Und deswegen gibt es auch so ein Bedürfnis danach. Also die Menschen, die zu uns kommen, zu Cool Jazz Styles bei mir, um Saxophon zu lernen, oder zur Jazz Piano Academy zu dir, um Klavier zu lernen, die sagen ja meistens, sie wollen sich vor allem ausdrücken. Und zwar aus dem Grund, dass sie das Gefühl haben, wahrscheinlich, ich habe einen Stau, es muss weg. Meine Gefühle wollen irgendwie kanalisiert werden und hat nicht unsere Nichte letztens ein Bild gemalt und wo man das Gefühl hat, Wahnsinn, wie schön. Und wo man gemerkt hat, ihre Gefühle drückt sie aus. Also jeder Mensch hat das doch in jedem Alter, in jeder Spielart, dieses Bedürfnis nach persönlichem Ausdruck. Und das ist dann natürlich auch wie in der Medizin, kann man das empfinden.
Es ist ja auch heutzutage gesellschaftlich eher so, dass es nicht so populär ist, jetzt seine Gefühle nach außen zu tragen. Man ist ja schon sehr kontrolliert und das wird eher als Schwäche angesehen und ein bisschen unter Verschluss gehalten, was nicht unbedingt gesundheitsförderlich ist, ne? Wenn man das gar nicht, und das ist natürlich über die Musik ist ein schöner Weg, um das nicht ganz so direkt vielleicht zu fühlen, aber dann doch rauslassen zu können irgendwie, ne?
Total. Ja, wir waren letztens auch bei diesem, oder was ist letztens, schon ein halbes Jahr oder was, anderthalb Jahre, weiß ich nicht mehr her, bei diesem Musical in Hamburg unsere Tochter ist Michael Jackson Fan, also der Musiker, jetzt ist es raus, der Musiker, der auf dem Sweatshirt von Georgi drauf ist. Da waren wir eben in diesem Musical halt und haben uns das halt angeschaut und haben gemerkt, wie krass emotional oder ausdrucksstark diese Musik ist. Und da haben wir doch mal drüber geredet, dass es heutzutage die Leute gar nicht mehr gewohnt sind, dass da so viel emotionale Energie drin ist. Also ich meine, der gibt ja sein letztes Hemd bei jedem Ton gefühlt. Ne? Und das kann man heutzutage gar nicht mehr ab, wenn einer so viel Gefühle quasi transportiert, dass man denkt, Gottes Willen, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß oder so. Also da habe ich manchmal das Gefühl, dass die Leute dadurch, dass sie so separiert sind mit ihren Handys, und das, wir leben ja heute in einer anderen Gesellschaft, also ich möchte jetzt gern keinen Kulturpessimismus verbreiten, aber trotzdem ist es ja so, dass sich da auf jeden Fall eine Veränderung der Perspektive zeigt. Und da glaube ich, dass man das gar nicht mehr so gut abkann, was ehrlich gesagt schade ist, weil wir das so brauchen. Also die Menschen das doch so lieben, wenn es dann einer wirklich tut. Und meiner Erfahrung nach, um nochmal auszuholen, ist, ich habe früher mit meinem Lorenz Hagesner Quartett, noch vor Pure Desmond, habe ich ja so eine Band gehabt, wo ich meinen eigenen Scheiß gemacht habe. Und da hatte ich ein Stück, das hieß Verfranzt.
Es war mir viel zu schwer.
Ja, du hast mitgespielt manchmal, genau. Das war mir einfach viel zu schwer am Ende. Und da habe ich einfach, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll, hinten bei den Changes, die so schnell wechseln, habe ich einfach frei darüber gespielt, weil es einfach hieß, also quasi so eine Art Free-Jazz-Ausbruch. Einfach geplärrt, geschrien, schnell, laut, hoch, viel, wild, out, aber emotional. Ganz viel Emotion. Ich habe selber ganz viel Emotion gegeben. So, ich habe einfach selber mich wirklich reingegeben. Und die Leute sind immer, immer komplett ausgerastet. Die haben das immer quasi gespielt und gesagt, wow, danke, dass du es mit uns geteilt hast. Okay? Und da habe ich gemerkt, okay, in Wirklichkeit ist das doch das, wo man sich freut, wenn endlich mal einer sich aus seiner Komfortzone verlässt und sagt, okay, ich traue mich, ich wage es, ich drücke mich aus.
Ja.
Ist die Frage, ob das heute noch ginge? Stichwort Michael Jackson.
Bei Lorenz meinst du, oder?
Nein, ob das heute noch so gut ankäme, sozusagen. Weiß ich nicht, ich glaube schon.
Weil den Jazz empfinde, eben schon, glaube ich.
Vielleicht schon, ja, vielleicht schon. Ist interessant.
Das ist
aber ich finde auch, also die moderne Musik ist oft, also jetzt auch in der Popmusik vor allem, ne? Es ist oft auch sehr, auch nicht immer, ich will überhaupt nicht verallgemeinern, aber es ist schon eben, wie du vorhin meintest, es wird fast als Zumutung angesehen. Ne? Das ist ja bei Free Jazz sowieso oft der Fall, dass das auch schon als Zumutung angesehen wird, weil da schon so viel drin ist. Ne? Und das ist dann einfach too much für viele.
Das hatten wir auch in der letzten Folge, dass wir gesagt haben, oder dass ich gesagt habe, ich weiß gar nicht, wer das mag, warum wir das überhaupt machen, das mag ja keiner, weil Astrid gesagt hat, welche Stile sie mag und sagt, wenn das zu wild ist und so, dann so durcheinander, dann magst du das nicht, damit ich weiß gar nicht, wer das überhaupt so Free Jazz mag. Und dann habe ich mir auch gedacht, das wird interessant, wenn wir Georgi einladen, weil Georgi ist ja der Free Jazz Experte aus meiner Sicht.
Wenn also, du das sagst.
Du spielst ja viel auch freies Zeug mit vielen, oder
viel weiß ich nicht, aber immer, ja, durchaus, immer mal wieder. Das ist auch nur eine weitere Ausdrucksform und natürlich ist es auf den ersten Blick oft für einen Hörer so, die machen, was sie wollen oder es ist nur wild und da sind keine Melodien. Aber auch da kann ich als Musiker sagen, da habe ich Konzerte erlebt, wo ich zugehört habe, aber auch wo ich selber mitgespielt habe, wo Energien zustande kommen, die so kraftvoll sind und die so viel Sinn machen und so einen Bogen schlagen in dem Moment und dich auch mit der Nase auf irgendwas stoßen, wo du vielleicht noch nicht bist. Und plötzlich hast du jemanden neben dir und es gibt an sich kein Material, sondern es ist frei. Und dann kriegst du ein Level an Energie und an Hingabe vorgelebt, wo du merkst beim Spielen, oh Gott, ich muss da jetzt, und es ist positiv, meine ich das, ich muss da jetzt mitziehen, sonst lasse ich ihn hängen und sonst, oder ich gehe selber verloren. Und das ist gerade bei dieser Form von Musik kann sehr ausgeprägt sein. Aus dem eigenen Gefühl kann ich das nur beschreiben. Es gab tatsächlich so ein Konzert mit dem tollen Saxophonisten Matthias Schubert, der gerade eine Avantgarde-Legende ist in Deutschland.
Und ich habe bei dem studiert 2 Jahre.
Ach, wirklich?
Ja.
Naja, siehst du. Und es war ein Konzert mit Gabriel zusammen und Björn Lücker hat Schlagzeug gespielt. Und
Gabriel Coburger, Anmerkung der Redaktion.
Gabriel. Und wir haben eine Probe gemacht mit seinen Stücken, wo er selber nicht dabei war. Und dann war dieses eine Stück, da waren kleine Melodiefetzen, die komponiert waren, gefolgt immer von einem Block, der frei war. Und die Vorgabe war, dass dann aus den 4 Musikern immer irgendwie 2 pro Block erstmal übrig bleiben und diesen Raum, dann diesen Block gestalten. Und das haben wir dann geprobt, wenn man das überhaupt proben kann. Und beim Konzert war genau das. Wir haben diesen ersten Fitzel gespielt und ratet mal, wer übrig geblieben ist. Ich natürlich mit Matthias. Das waren quasi die ersten Töne. Und da fing dieses Gefühl an. Da hat er einfach angefangen und ich brauchte 2 Sekunden, weil mich das überwältigt hat. Und ich dachte, okay, so Georgi, jetzt aber ran. Und ich weiß, andere müssen beurteilen, was dann daraus geworden ist. Aber für mich, aus meinem Gefühl heraus, war das ein einschneidendes Erlebnis. Weil es gab, wie gesagt, nichts, was vereinbart war, außer dass wir zu zweit spielen. Und ich war wirklich überwältigt von dieser sofort hier ansetzenden Energie. Und es war klar, das wird jetzt so weitergehen. Mhm. Das wird jetzt nicht, das ist jetzt kein Strohfeuer, sondern das ist jetzt die Ebene, auf der es eine Weile weitergeht. Und da hatte ich das Gefühl, ich muss mich jetzt aufraffen und wirklich alles geben, um da mitzuziehen und mitzugestalten. Das war ein tolles Erlebnis.
Ich erinnere mich an sein Vorspiel für die Professur in Hannover, wo er hat er bei mir gepennt damals, um dort vorzuspielen. Danach haben wir vorher geredet und so. Und ich habe ihn hingebracht noch, ich weiß ihn noch. Und ich durfte auch zuschauen. Ich war auch, glaube ich, einer seiner Studenten, die er unterrichtet hat. Und da hat er einfach ohne Band sich hingestellt. Alle anderen sind groß mit Band angereist und haben gezeigt, was sie so machen. Und er hat sich hingestellt in den Raum und hat gespielt. Und da war ein Wasserschaden im Tonstudio. Und deswegen war an einer Stelle war der Teppich nass. Und er ist halt rumgegangen beim Spielen in diesem Raum. Also die Performance war auch, ich spiele hier rum und spiele halt einfach was. Ja. Und man geht er mit dem Fuß, der geht er immer so mit so Schlapfen rum, so Espadrillos oder so, also damit er irgendwie Bodenfühlung hat beim Spielen. Und da steigt er in diese Pfütze sozusagen, es macht Patsch. Dann merkt er das und dann hat er das halt einfach eingebaut in das Spielen und hat damit gespielt, diesen Patsch-Sound, den normalen Sound, und dann wieder den Patsch-Sound, den normalen Teppich-Sound und so. Also das war irgendwie, spätestens da hat jeder gecheckt, dass er sich vorbereitet. Das ist echt improvisiert. Auf eine Art und Weise, wie man das eigentlich nur von Keith Jarrett kennt, dass man wirklich sagt, ich erfinde jetzt etwas Neues aus der Situation.
Und in dem Moment, wo er nicht nur einmal zufällig reinpatscht, sondern das mit aufnimmt, weiß man auch, der meint es ernst. Mhm. Ob man es nun mag oder nicht, ist eine völlig andere Frage.
Es war auch nicht lustig oder so. Das war in
keiner Weise. Der meint es jetzt ernst und das gehört zu den Umständen dazu, er ist da alleine, er hat diesen Raum, er hat sein Instrument und seit eben gerade hat er auch diese Pfütze, von der er vorher nichts wusste.
Genau. Und es ist Kunst.
Und er hätte auch einmal reintippen können und hätte auch weggehen können und das wäre vielleicht auch gut gewesen. Ja. Aber er hat sich entschlossen, das mit aufzunehmen.
Ja.
Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Das muss einem nicht gefallen, man muss dann auch seine Meinung über Free Jazz nicht unbedingt ändern. Aber man könnte das anerkennen zumindest, dass das dann in dem Moment ernst gemeint ist und keine Show ist,
Kommt drauf an, ne? Bei manchen habe ich manchmal den Eindruck, das sei so.
Ja, natürlich.
Klar, aber das kann man, aber ihm ist, sage ich jetzt einfach, das kann man leicht unterscheiden.
Ja. Bei ihm, ich erinnere mich.
Wenn man aufmerksam zuhört, Entschuldigung.
Ja, alles gut. Ich erinnere mich an, bei ihm an ein Konzert, ich glaube, er hat nicht das Konzert gespielt, sondern moderiert. Wahrscheinlich war das irgend so ein Semesterabschlussding oder so, ich weiß nicht mehr, auch in Hannover. Und dann fing er an zu moderieren und hat das Moderieren ins Spielen übergeleitet. Also er hat angefangen, welche Laute zu machen und dann Laute am Saxophon. Und dann wurde das so ein fließender Übergang von Moderation und wildem Spielen. Das war so abgefahren, weil cool. Erst denkst du, das ist irgendwie, das meint er nicht ernst, ne? Und dann irgendwann merkst du, nee, das meint er komplett ernst. Ja. Und in dem Moment ist es halt, da kriegt es einen dann. Das war echt, das war auch beeindruckend. Und ich fand auch, also ich habe auch ein Semester bei ihm Free Jazz gemacht. Und das war auch total cool. Also wie
die Free Jazz Combo hat geleitet, ne? Also wo er dann mit Ansage, wie spielt man frei
so und Sachen so gemacht hat. Und das war auch total super. Also was man da mitgenommen hat, eben an Welten so, in die man normalerweise nicht vorstößt. Und das finde ich auch so inspirierend, also sowas zu machen. Ja.
Trotzdem ist es schade, dass man damit, also Ausdruck hin oder her und sich selber ausdrücken auch hin oder her, dass man damit halt Schwierigkeiten hat, Menschen zu erreichen. Also das ist einfach so, weil es wirkt quasi unstrukturiert oder warum ist es so? Ich meine, ich habe auch gesagt, das mag eigentlich keiner, ja. Das habe ich ja letztes Mal in der Folge gesagt, da haben ja ganz viele Leute Schwierigkeiten damit. Also kaum einer will das hören. Das ist ja so. Ne? Also schon Jazz ist ja schwer auszuhalten für die meisten Menschen, die bei Michael Jackson sagen, na gut, aber Jazz, oh Gott, was ist das denn? Mhm. Und dann, wenn es aber in dieses Freie geht, da sagen selbst die Jazzfans, selbst die Astrid oder selbst Leute, die ja selber Musik machen und sich damit beschäftigen, sagen, boah, da bin ich raus, tut mir leid. Das ist irgendwie schade, dass wir es nicht schaffen. Oder das hat wahrscheinlich auch einer der Gründe ist wahrscheinlich auch die fehlende Vermittlung und die fehlende Bereitschaft von auch Leuten wie Matthias Schubert. In dem Fall schon, weil er hat es ja geschafft, das zu vermitteln. Aber vielleicht die Masse von Leuten, die sowas machen oder machen wollen, die dann auch irgendwie zu stolz sind oder die sagen, ich bin Künstler, ich muss mich nicht anbiedern oder ich darf mich nicht anbiedern. Das stört mich nämlich sehr oft daran, dass diese Künstler denken, ich darf es nicht erleichtern. Ich darf den Menschen nicht eine Möglichkeit geben, ihnen eine Tür zu öffnen, zu verstehen, was hier geschieht. Ich darf den Zugang nicht erleichtern. Es darf keinen barrierefreien Zugang geben. Nein, es muss hart sein. Es muss schwer sein. Du musst leiden. Und wenn du es scheiße findest, finde ich es sogar noch geil, weil dann bin ich noch besonderer. Und dadurch geht das so daneben.
Aber da ist jeder unterschiedlich. Und ich glaube, da kann man auch nicht aus seiner Haut. Und ich persönlich würde sagen, ich zähle mich auch eher zu dieser Sparte.
Das habe ich alles erlebt. Das erlebe ich
alles. Ich kann versuchen zu begeistern, wenn man schon im Thema drin ist, wenn ich das Gefühl habe, die Leute interessiert es. Aber dieses Missionieren in Anführungsstrichen oder sowas, das liegt mir zum Beispiel auch nicht.
Das finde ich gar nicht. Im Gegenteil. Zum Beispiel die Astrid, die hast du angedroht, so rufst sie um 3 Uhr nachts an. Und da hast du ja missioniert, also gesagt, lern es richtig. Und das ist gut
das
so. Und
das
hat sie total beeindruckt. Und das hat was mit ihr gemacht und mit allen anderen, die auch dabei waren bei unserem Workshop. Wie das immer so ist, du bist hast halt eine ganz starke Ausstrahlung und nehmen ganz viel Bezug auf das, was du sagst und finden dich, also ich erlebe dich total missionierend.
Aber die sind schon dabei.
Ja, es ist
ich gehe jetzt nicht auf die Straße und greife jemanden und sage, hey, guck mal, heute Konzert. Komm mal hier rein, das kann ich.
Ja.
Ist ja auch schwierig, den Zugang zu kriegen, ne? Also auf die Leute zuzugreifen sozusagen und sie überhaupt zu erreichen und über eine Moderation ist man dann auch wieder in einem anderen Kontext drin als beim Spielen. Also es ist schon eine Kunst, auch Leute mit reinzunehmen. Das ist nicht leicht. Und gerade wenn man in so einem ernsthaften Film ist und sagt, ich will das jetzt wirklich 100%ig abliefern, es ist einfach ist eine andere Ebene, die man,
Was ich einfach wichtig finde, ist, dass man eine gewisse Offenheit hat.
Mhm.
Also das und ich erlebe halt oft bei so Hardcore-Free-Jazzern, sag ich jetzt mal, oder Hardcore-Jazzern, die sagen, ich bin Künstler, du verstehst das nicht. Da erlebe ich manchmal so eine Borniertheit, das ist mir doch egal, wenn ich es nicht verstehe, seid ihr halt zu blöd dafür. Da vermisse ich diese Offenheit, jemanden die Chance zu geben, das zu verstehen. Und ich glaube, diese fehlende Offenheit führt dazu, dass dann Leute sich ausgegrenzt fühlen, die sagen, ich bin nicht gemeint, das ist nichts für mich, also das ist auch eben nicht für mich gedacht. Und dann sagen, ja gut, dann bin ich raus. Und dann bleibt es halt eine einsame Geschichte. Und das finde ich eigentlich schade drum.
Man kann das sicherlich nicht verallgemeinern, aber andererseits kann man auch sagen, jeder, den man erreicht, oder jede, die man erreicht, ist eine Person mehr.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann hat sich das schon gelohnt.
Hat sich auch. Deswegen ist es gut, dass wir hier heute reden.
Ja. Es ist ja auch überhaupt die Frage, wie man es definiert, ne? Ob man es für die Leute spielt oder ob man es nur für sich selber spielt. Oder das ist ja auch immer die große Frage. Ne?
Ja, wenn die Medizin natürlich auch nur für mich selber ist, dann muss man natürlich aufpassen. Das ist eine super Frage.
Da gibt es aber auch unterschiedliche Aspekte. Es gibt diesen berühmten Film über den Pianisten Swjatoslaw Richter von diesem französischen Regisseur. Bruno Monseigneur, egal. Und da gibt's einen Ausschnitt, wo Glenn Gould über Richter redet. Und sagt irgendwie, ich finde Schubert eigentlich scheiße, der langweilt mich, aber ich habe in den 50ern Richter gehört und das hat mich in eine Trance versetzt und so weiter. Und dann wird Richter selber gefragt und Richter sagt, ja, ich weiß nicht, wo er das her hat, ist mir auch egal, so nach dem Motto, mir gefällt es. Und ich muss nicht darauf achten, ob es den anderen gefällt. Ich muss erstmal sicherstellen, dass es mir gefällt. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass es den anderen auch gefällt. Und da ist auch eine Wahrheit.
Mhm. Natürlich, ja.
Deswegen.
Auf jeden Fall, das glaube ich auch.
Das glaube ich auch. Das merkt man, das fühlt sich sonst anbiedernd an.
Ja,
so,
ja,
als würde man irgendwie als würde man irgendwie, also das, es gibt ja auch Jazzmusiker, die das so machen, wo man das Gefühl hat, so, das ist jetzt komisch. Und wir haben bei Pure Desmond zum Beispiel, stehen wir manchmal im Verdacht, das so zu tun. Aber da haben wir mit unserem Schlagzeuger ein absolutes künstlerisches Gewissen. Sobald wir anfangen, auch nur dran zu denken, so zu arbeiten, sagt er, da bin ich raus, Leute, das können wir nicht machen. Und deswegen passiert das eigentlich nie, sondern es muss immer von allen abgesegnet sein, von allen Vieren. Und dadurch hat es auch immer, dass dann steht man eben auch ganz anders dazu. Und es tatsächlich erleichtert das die Performance, wenn man weiß, nö, das soll so, das ist gut so, dass das so ist.
Ich kann nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen. Es ist nicht so schwer, aufgrund einer Situation plötzlich jemanden oder etwas irgendwo hinzupacken und zu sagen, ah, das war jetzt, das hat der aber so gemeint. Oder es muss gar nicht in der Musik sein. Du triffst jemanden und der verhält sich so und so und dann denkst du so, ach, das ist ein Arschloch oder irgendwas. Ich hatte das schon oft. Fast im selben Moment oder vielleicht kurze Zeit später dreht sich das Bild komplett, weil du entweder irgendeine Zusatzinfo bekommst oder weil der Kontext anders wird. Es ist super leicht, in einen Kontext reinzugeraten, ohne ihn zu kennen und dann dem Stempel aufzudrücken. Mhm. Und ob das Free Jazz ist oder eine Person, das ist, glaube ich, menschlich. Und das Einzige, worin man sich vielleicht üben kann, ist, dieses Bewusstsein zu haben, dass man jederzeit in so eine Falle tappen kann. Und dann kann man sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen oder dann den Kontext abwarten oder wie auch immer, wenn das Sinn macht.
Ja, total. Ja, am Ende geht es ja auch darum, wie man selber das machen will, ne? Also wie möchte man selber mit der Situation umgehen? Aber ich finde es doch auch sehr spannend. Also dieses Verhältnis von, ich mache es aus innerer Überzeugung und aus meinem eigenen Gefühl heraus und trotzdem mit einer Intention, dass es so weit nach außen dringt, dass es irgendwie jemanden erreichen kann, ne? Oder irgendwie eine Brücke entsteht, ohne dass ich es mache, ausschließlich dafür, um jetzt Bestätigung oder irgendwas zu kriegen von Menschen. Also das ist irgendwie, ist echt ein Balanceakt.
Dann ist auch die Frage, spielt in dieser Anbiederung oder in dieser Intention, geht es nur um die Musik? Mhm. Oder ist es auch eine wirtschaftliche oder eine karrieristische Überlegung dahinter. Wenn ich den jetzt kriege, dann ist das der nächste Schritt für mich. Was an sich ja mit Musik nichts zu tun hat, sondern wenn du das rein musikalisch machst, dann ist dir der Ausgang, dein wirtschaftlicher Ausgang oder dein Karriereausgang in dem Moment egal. Das heißt nicht, dass der immer egal ist, aber das kann das auch beeinflussen, wenn jemand das nur macht, um irgendwas zu bekommen, was ihn wirtschaftlich oder im Ansehen oder im was auch immer auf eine andere Stufe stellt.
Dann ist das schlecht, also.
Dann ist es was anderes. Also dann schlecht nicht unbedingt. Vielleicht benutze ich das Medium Musik, um meine Familie zu ernähren. Und da geht es mir gar nicht so sehr darum, wie ich mich künstlerisch entfalte, sondern dass ich an den richtigen Knöpfen drehe, um das und das zu erreichen. Das ist völlig legitim. Warum nicht?
Aber die Frage ist ja sowieso, inwiefern man überhaupt mit Musik wirtschaftlich noch irgendwas erreichen kann. Also eigentlich ist
das heutzutage... Das ist wiederum ein anderes Thema.
Es ist ja eigentlich unmöglich, ne?
Und mein Impuls ist sofort zu denken, das ist unglaubwürdig. Ein Künstler darf nicht Geld verdienen wollen. Das ist mein erster, also innerlich sagt das mit einer Stimme laut, die sagt, ja, das geht aber nicht. Das ist verboten. Kein Künstler macht es wegen des Geldes.
Wenn man Künstler ist und nur das hat oder nur das macht, dann muss man ja auch gucken, wo man bleibt.
Finde ich auch immer. Und also ich finde auch diese Stimme, die ist viel zu laut, auch gerade in künstlerischen Bereichen. Und auch ich habe das Gefühl, vor allem in Deutschland, ich habe das in anderen Ländern nicht so, erlebe ich das nicht so. Ich meine, Alter, Charlie Parker, John Coltrane, Miles Davis hätten nie überlebt, hätten sie nicht versucht, ihre Musik auch an den Mann zu bringen oder hätten sie nicht geschaut, dass sie ihre Musik auch an den Mann bringen, weil die haben von ihrer Musik gelebt. Das heißt, sie waren darauf angewiesen, dass Leute das hören, dass ein Plattenlabel Label das vertreibt und so weiter und so fort. Und also ich bin zu 100% dafür überzeugt, dass die auch da Kompromisse gemacht haben oder geschaut haben, wie geht das? Also sicherlich nicht in den entscheidenden Momenten, aber da wurden Gespräche geführt und da musste man sich auseinandersetzen. Und vielleicht ist deswegen Coltrane einfach von Blue Note weg, weil es zu viele Kompromisse gewesen wären und ist halt dann woanders hingegangen und dann hat es ja funktioniert. Coltrane hat ja zu Lebzeiten viel mehr Geld verdient. Das weiß man, der war ein sehr erfolgreicher, also wirtschaftlich auch sehr erfolgreicher Musiker als Miles. Ne? Miles hat ja erst später dann Geld verdient, als Coltrane längst tot war. Also als in diesen 80er Jahren da in den
Stadion-Tour,
ne? So, genau, ja, ja. Wo dann irgendwie auch Michael Jackson-Songs Human Nature gespielt hat und so. Ne? Und das war natürlich ein anderer Schlag, aber früher war das auch nicht so einfach. Sie mussten auch immer gucken, wo sie bleiben. Die haben hundertprozentig, das war ja auch früher, ich meine, in Amerika ist das sowieso Entertainment normal. Dass ja, ja, jeder das stimmt, Typ stimmt. In der Lage ist, irgendwie zu strahlen und Appearance spielt eine Rolle. Das ist
Teil dieses Zaubers, finde ich.
Ja, natürlich, wie diese das ist Musik Teil entstanden des ist. Genau, und dann kann man aber nicht hingehen und sagen, das lassen wir weg hier in Deutschland. Das lassen wir weg. Den Entertainment-Faktor, das ist böse. Entertainment ist böse. Machen wir nicht. Wieso denn nicht? Um Gottes Willen.
Ich weiß jetzt nicht, ob ich geschichtlich korrekt bin, aber das ist so mein Gefühl, weil ich natürlich diese Musik liebe und zum Beispiel diese Standards, die aus dem Musical, aus dem Broadway kommen und Musical und sowas. Und wenn ich dann jemanden wie Nat King Cole zum Beispiel höre, der dann mit seinen Streichern da sitzt und so, da sehe ich geradezu diesen Glitzer, der da mit da drin ist, im Publikum und so. Ja. Und seine fast schon schmierige, wunderschöne Stimme. Und ich glaube, das ist ein Teil, oder so empfinde ich das, ist ein Teil dieser Kultur. Das gehört zusammen. Und welche Probleme sich daraus ergeben haben und so, das ist eine andere Sache. Rein musikalisch, wenn du Stardust hörst von Nat King Cole mit den Streichern, dann ist dieser Glitzer, dann ist dieser, den sehe ich geradezu beim Hören, diesen Entertainment-Glitter irgendwie und das Publikum und so weiter. Und das hat wieder so eine gewisse Kraft, finde ich, die diese Musik ausmacht.
Finde ich auch, danke, dass du das sagst. Danke, dass du sagst. Ich finde das so sehr, dass ich der Meinung bin, dass man das auch nicht rausrechnen kann aus dem Lernen von Jazz. Ich finde, Entertainment ist immer ein Faktor beim Lernen von Jazz und beim Performen von Jazz. Weil wenn du verstehst, ich mache das jetzt, damit das cool ist, damit das irgendwie auch lustig ist, damit das auch angenehm zu hören ist, dann spielst du anders. Dann denkst du dir, jetzt wäre doch mal eine Bluesphase ganz geil. Oder irgendwie, jetzt runden wir das mal ab und machen irgendwie den Sack zu oder so.
Das ist zumindest eine Herangehensweise.
Also unter vielen. Ich finde das so, ja. Ich sehe das so. Und deswegen fand ich es auch wichtig, dass wir jetzt, als wir letzte Woche gespielt haben, da im Jazz Café haben, unsere Jam Session da. Und wir haben ja Teilnehmer von Cool Jazz da jetzt einsteigen lassen. Deswegen fand ich es wichtig, das nachher mit denen zu besprechen. Dass es wichtig ist, dass man da nicht 5 Minuten dann rumwurschtelt mit deinem Notenständer, sondern dass wir halt das irgendwie schaffen, dass das irgendwie auch für die paar Leute, die da sind, in dieser Bar sitzen und die, dass die jetzt auch entertained werden. Dass das irgendwie ein smoother Übergang ist, dass man eine schöne Ansage macht, dass sich das irgendwie rund anfühlt und dass es da keine komischen, peinlichen Momente gibt, sondern dass das irgendwie das Gefühl hat, das soll so und ich, Also Entertainment als Teil von Jazz, da bin ich absolut der Meinung, dass das dazugehört und dass das den Zauber ausmacht. Da bin ich super bei dir. Freut mich total, dass du das sagst. Und das allerdings manchmal leider vermisse ich bei Free Jazz. Weil ich meine, selbst bei Free Jazz erlebe ich diesen Entertainment-Faktor. Selbst bei Ornette Coleman oder bei Eric Dolphy erlebe ich das trotzdem auch manchmal. Oder bei, da gibt es auch dieses Berlin-Konzert von Oliver Nelson mit Eric Dolphy, wo sie auch irgendwie total krasses Zeug spielen. Aber es ist trotzdem unterhaltsam. Also das ist kein Widerspruch.
Nein, das muss kein Widerspruch sein.
Ja, aber vielleicht ist es tatsächlich, wie du gesagt hast, dass Deutschland nicht so eine Entertainment-Nation ist. Jetzt
Deutschland, das Amerika. Land der Comedy.
Ja, es ist halt... und der Jazz kommt halt nur aus Amerika und wir fassen es natürlich anders auf. Genau wie die Skandinavier den Jazz anders auffassen. Und da hat jeder dann...
Das ist skandinavisch
natürlich. Skandinavisch. Da macht dann jeder halt so ein bisschen was anderes draus. Und man kann sich natürlich immer wieder rückbesinnen und gucken auf den Ursprung und gucken, möchte ich da noch mehr von haben oder möchte ich das genau nicht und möchte das genau anders auslegen und ja.
Aber gibt es überhaupt sowas wie deutschen Jazz?
Nein.
Naja, vom Entertainment-Faktor würde ich sagen, ist da ein großer Unterschied. Da ist Schmeiß.
Der nicht so lustige Jazz, der ist dann deutscher Jazz.
Aber ich würde mich in dieser Diskussion zurückhalten. vielleicht seht ihr das so, vielleicht sieht man das so, weil man ein Teil davon ist. Wenn man sagt, der deutsche Jazz, ihr seid deutsch, du bist Österreicher, gut, aber man ist ja ein Teil davon. In Amerika kennt man ja irgendwie, dass die da nicht irgendwie sich nicht geliebt gefühlt haben und dann in Japan die Crowd hatten, zum Beispiel. Oder dann nach Europa gekommen sind und Dexter Gordon ist dann nach Paris gezogen und hatte da sein Ding und dann ist er nach Kopenhagen und was weiß ich. Also es ist immer vielleicht eine Sichtweise, da sind wir wieder beim Thema, was beurteilt man und wo steht man da? Steht man da drin, was man beurteilt, oder steht man außen und beurteilt das von außen? Es hat mit Sicherheit beides seine Wahrheiten irgendwie. Wise Aber man. Den deutschen Jazz jetzt in Frage zu stellen, ob es den gibt, ist absurd, weil natürlich gibt es den. Es gibt so viele deutsche Musiker, so viele fantastische deutsche Musiker, und es gibt auch, ob man es will oder nicht, es gibt diese Art von Spielen, wenn man zum Beispiel nach Berlin guckt oder nach Köln guckt oder auch nach Hamburg guckt. Es gibt einfach diese Stimmen irgendwie, die natürlich deutsch sind.
Ich finde es lustig, dass du München nicht erwähnt hast, weil die Münchner würden sich jetzt sehr wichtig finden, dass sie auch erwähnt werden.
Das liegt nur daran, weil ich die Münchner Szene am wenigsten kenne von diesen Städten.
Ich finde es ganz lustig, also mir fällt gerade dazu ein, ne? Wenn Leute bei mir anfangen, Klavier, dann wollen die, also Jazz lernen im Klavier, dann wollen die oft, nicht immer, aber oft liebäugeln die mit diesen ganz alten Standards. Und ich glaube, die meinen auch genau dieses Glitzern und genau, was du auch meintest, Freiheit vorhin und so. Ne? Das sind ja so Begriffe, die so ein bisschen bei vielen im Kopf sind. Das findet aber zum Beispiel jetzt, also ich finde so, wenn man das, also zumindest bei mir hatte ich das Gefühl beim Studieren, das hat nicht so viel damit zu tun gehabt. Also nicht mit diesem, auch bei mir früher. Also ich habe früher Gershwin geil gefunden. Wir haben viel Klassik gehört zu Hause und irgendwann kam Gershwin dazu und ich so, wow, was ist das denn? Was sind denn das für Sounds irgendwie, ne? Und du wirst so neugierig und dann kommen so ein paar andere Sachen dazu und dann, wenn man dann wirklich einsteigt, dann geht es doch ein bisschen auch in eine andere Richtung irgendwann, ne? Empfindet ihr das
eher? Du meinst in eine Richtung, die nicht glitzert und nicht schön ist, sondern eher so schroff und schwierig?
Ja.
Avantgarde?
Avantgarde, ja, sicher auch, klar. Aber nicht nur Avantgarde, überhaupt das ganze Thema. Also wenn man drin ist im Thema, ist das gar nicht so glitzerig, finde ich. Also ich empfinde das ein bisschen so. Ja.
Ich weiß nicht, ob das die Antwort auf die Frage ist, aber du hast jetzt zum Beispiel Gershwin erwähnt und dass du vorher Klassik gehört hast. Das ist ja nicht so ein Übergang, sondern das ist ein fließender Übergang.
Ja, ja,
und
ja.
Gershwin war ursprünglich, würde ich, das ist amerikanische klassische Musik.
Natürlich, klar.
Und dann kam diese Form von dieser spezieller Jazzharmonik, wo dann die Jazzmusiker diese Stücke aufgegriffen haben und sowas. Und das gehört auch für mich zu dieser Kraft. Und dann ist irgendwie Mahler auch nach New York und ist darüber geschwappt. Und dann gab es da irgendwie Ives und dann gab es da diese Rodgers und diese ganzen sogenannten Standard-Komponisten. Wenn man die Originale hört, das ist höchst klassische Musik.
Ja, ja, ja.
Symphonieorchester und so weiter. Und da merkst du total die Verbindung zu den europäischen Meistern und
absolut.
Mahler und Stravinsky und Wagner und was weiß ich. Und daraus entwickelt sich dann so eine Musik. Das ist einfach für mich unglaublich. Einfach wie so eine Schatzkiste, die man dann aufmacht. Sowohl auf Hörebene als auch wenn man dann selber Jazzmusiker ist und sich beschäftigt mit diesen. Ja, das sind 30.000 Vehikel, die in dieser Kiste liegen. Und du kannst eine rausholen und kannst mit drei anderen Leuten, die du noch nie zuvor gesehen hast, die aber auch diese Kiste zu Hause haben. Und auch, ne, dann guckt ihr, welche Münzen habt ihr beide und dann kann man spielen.
Ja.
Und was dann dabei rumkommt, ist, ich möchte das auch nicht verklären, das ist eine andere Sache. Aber da werden wir nochmal beim Privileg. Was für ein Privileg ist es, diese Kiste zu haben, diese Musik auf einem was auch immer Level zu verstehen, diese Harmonik, die so raffiniert ist, die aber auch natürlich aus der Klassik kommt, das ist klassische Funktionsharmonie. Mhm. Im Zuge des Unterrichtens, das werdet ihr sicherlich auch erfahren haben, wie man Stücke lernen kann, indem man einfach diese paar Legosteine, die es in dieser Harmonik gibt, 2-5-1-Verbindungen, Turnarounds, was auch immer.
Ja.
Ich finde das faszinierend. Jeder Schüler, der das gerne irgendwie lernen will, merkt dann irgendwann, wie ich über ihm stehe und selber immer noch begeistert bin.
Ja.
Wie 10 Stücke in S sind und 9 davon gehen dahin und 1 davon geht aber nach da. Und irgendwo trifft man sich dann wieder und so weiter. Das ist wie so ein, wirklich wie so ein Lego-Bausteinset, wo man immer diese kleinen Vierer hat.
Ja.
Und daraus kann man ein Schloss bauen. Ja. Oder man kann daraus ein Feuerwehrauto bauen oder sowas.
Ja. Wie viele Standards, glaubst du, kannst du auswendig?
Ich hoffe zwischen 150 und 200. Ich hoffe es.
Ich sag mal, ich versuche gerade das Repertoire bei uns ein bisschen zu beschränken, weil ich das Gefühl habe, wenn wir ständig neue Lieder lernen, obwohl die ja so ähnlich sind, und da stimme ich dir zu, es ist eigentlich immer ein Lego-Bausatz, also man sieht immer wieder Sachen, das ist ja genau wie bei da, das ist genau wie da und so. Also der Unterschied zwischen There Will Never Be Another You and It Could Happen to You ist auch nicht so groß, also irgendwo schon, aber irgendwo auch nicht. Also da gibt es ja schon viele Parallelen. Also deswegen versuche ich eben, das Repertoire jetzt gerade ein bisschen zu begrenzen und zu sagen, lass uns ein bisschen mehr in die Tiefe gehen und mal so schauen, wie wir das jetzt wirklich lernen, die wir eben lieber diesen einen Lego-Stein verstehen, weil der kommt eh woanders auch genauso wieder vor, in einem ganz anderen Lied, vielleicht auch in einer anderen Tonart, aber grundsätzlich, wenn du in einer Tonart verstanden hast, glaube ich, diesen Lego-Stein und darüber was machen kannst und verstanden hast, wie das funktioniert und was so das Spezielle an diesem Lego-Stein ist, wie eben da die Guidelines sich eben bewegen und wie die Töne sich ineinander auflösen. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann kannst du es in allen anderen Situationen, in allen Standards eigentlich auch können. Und dann ist es eben auch nicht mehr so schwer, 150 Standards zu können, weil am Ende ist es eigentlich nur eine andere Anordnung von Lego-Steinen, oder?
Und das Interessante, jetzt sind wir ein bisschen pädagogisch abgedriftet, aber
das macht nichts.
Das Interessante, das Raffinierte, finde ich, an diesem System ist, wenn du 10 Stücke hast, die von der Tonika nach 4 oder 8 Takten zur Mollparallele gehen und ein Stück, wo das ganz anders ist, dann kannst du dir diese Ausnahme viel besser merken und vergisst sie nie wieder.
Ja.
Du weißt dann, oder wenn dann in 9 von 10 Stücken A, A, B, A, A ist in einer Tonart, B ist in einer anderen Tonart und A wieder. Und dann gibt es irgendein Stück, wo es nicht mitten so im B-Teil oder irgendwo in der 2 Tonarten gibt.
Ja.
Und dann kriegst du das nie wieder aus deinem Kopf, weil du weißt eigentlich, was normal ist.
Ja.
Und bei diesem Stück ist es halt so.
Ja, aber dafür musst du erstmal in die Lage versetzt werden, natürlich, das zu verstehen. Ah, das ist ja jetzt
natürlich, der und das der ist eine, das ist dann schon...
Deswegen braucht es ganz wichtig, angewandte Musiktheorie, um das lernen zu können.
Aber nochmal zurück, dieser ganze geschichtliche Prozess und so weiter, das macht die Stärke von dieser Musik aus, weil man das alles irgendwie zurückführen kann.
Na, auf klar.
Auf was man was man will.
Ja.
Man kann zurückgehen, wie meint, man kann auch bis Bach zurückgehen.
Ja.
Und hat man
so oder noch weiter, weil Kontext. Sie haben ja, also unser Sohn macht ja alte Musik viel und da wird ja auch ganz viel improvisiert, ne, witzigerweise.
Ja, ja, krass.
Ja. Und das ist ja wie Akkordsymbole.
Genau. Ne, quasi. Und er kann das mittlerweile, er kann Generalbass lesen und frei nach Generalbass spielen. Ich denke mir, das ist wie ein Standard-Sheet. Mhm. Ist halt nur anders geschrieben, aber es ist gleich. Und er sagt auch, ja, ist eigentlich eine andere Art von Akkordsymbol.
Ja.
Aber ich habe gerade gedacht, ich finde auch diese moderne Komposition, du schreibst ja super neue Kompositionen und du schreibst auch sehr gute, tolle Akkorde und so. Das ist eine Komposition, finde ich immer total beeindruckend, muss ich sagen. Dafür bist du ja auch bekannt geworden in der Jazz-Szene, sage ich mal, für deine Kompositionsart. Und die steht ja auch total im Kontext mit A, Jazzharmonik, die dich natürlich fasziniert hat, Stichwort Gershwin, und B, Klassik, nämlich was davor kam. Und deswegen funktioniert die so gut, deswegen ist sie so eindrücklich, deswegen ist sie so gut, weil die eben in dem Kontext steht. Und deswegen ist es eben auch so sehr, auch irgendwie eine europäische Musik.
Also
Jazz eben, sagen wir mal so, eine Weltmusik. Der Branford Marsalis hat letztens mal irgendwann in einem Interview gesagt, dass er findet, das ist eine weltumspannende, ja, global Phänomen und es ist eben kein rein amerikanisches Phänomen mehr. Ich meine, Stichwort Skandinavisk und so. Trotzdem finde ich aber, Und da gebe ich dir recht, dass das Amerikanische und dieser Zauber, dieses Glitzer, dieses Goldene, dass das eine besondere Kraft hat, weil, ich meine, da ist es halt auch hergekommen, die haben das halt entwickelt, weil da war halt zuerst der Schmelztiegel und diese Diversität der vielen verschiedenen Einflüsse. Und natürlich auch das 20. Jahrhundert mit seinen ganzen Entwicklungen, also nach dem Zweiten Weltkrieg und dieser Aufschwung und dieses Jahr, jetzt wird alles gut. Und das ist schon auch sehr schön, finde ich, wenn man sich darauf bezieht. Und das beinhaltet natürlich auch immer die Rhythmik. Und die fehlt mir leider manchmal in Skandinavisch-Jazz oder auch im deutschen Jazz, dass man das Gefühl hat, ey, wie wär's mal wieder mit ein bisschen Swing oder so. Ich erinnere mich, wir waren in New York, habe ich studiert an der New School und da hat einer gesagt, es war eine Kombo, die hat Joe Chambers geleitet, der Schlagzeuger, der auch mit Wayne Shorter gespielt hat, bei Adam's Apple zum Beispiel. Und da hat einer gesagt, ja, der ist ein russischer Student, der hat gesagt, let's play an ECM groove. Und Joe Chambers so, ECM is a label, not a groove. Was war das? It's just floating, it means floating. Also, ich spiele einfach einen Fluss, es ist doch kein... Das hat sich richtig aufgeregt darüber, das hat mich richtig geärgert. Das war lustig.
Ich glaube, warum Marsalis vielleicht sagt, dass es global ist, weil wirklich auch in dieser Musikform wirklich alles möglich ist. Theoretisch, glaube ich, ist es in allen Musikrichtungen alles möglich. Aber ich habe das Gefühl, vielleicht liegt es auch daran, weil ich das praktiziere, in keiner anderen Musikform kann man so leicht und so mit so wenig Stolperstein eine neue Idee reinbringen. Man kann jetzt doof gesagt All Things in 7 spielen, man kann das langsam spielen, man kann das schnell spielen, man kann irgendwas dazu nehmen und es wird nicht per se irgendwie, man denkt nicht, oh, das geht nicht, sondern es ist irgendwie, habe ich das Gefühl, es ist alles möglich. Mhm. Ich kann eine 12-Ton-Reihe nehmen und darunter irgendwelche harmonischen Akkorde packen und daraus ein Stück machen. Und das ist das dann Jazz? Ja, auf jeden Fall. Wenn man der gängigen Bezeichnung folgt, dann ist es Jazz. Dann hast du dann Major-Akkord, dann hast du dann Kreuz 5. Ja. Aber die Melodie ist eine 12-Ton-Reihe.
Genau. Oder ich kann Jamie Cullum-mäßig einen Popsong schreiben und den ein bisschen jazzig auffassen. Ja. Dann ist es irgendwie auch Jazz.
Wie gesagt, der Geschmack, ob das Gesundheit, ob das jemand mag oder nicht, ist völlig irrelevant, beziehungsweise steht auf einem anderen Blatt Papier.
Du hast ja vorhin Schmelztiegel gesagt, ne? Vielleicht ist Jazz einfach immer noch dieser Schmelztiegel, der früher war, ne? Wo diese schwarzamerikanischen und die klassischen Einflüsse und alles irgendwie zusammen, Musical und bla, sich zusammengeschweißt hat irgendwie. Vielleicht ist es einfach immer noch so. Und vielleicht ist es auch eine Kernkompetenz des Jazz, verschiedene Sachen zusammen zu addieren und was Neues entstehen zu lassen. Und vielleicht ist es auch deswegen so, dass heutzutage bestimmte Merkmale auch so ein bisschen sich zurückgezogen haben, aus jetzt global gesehen. Ne? Es ist eben nicht mehr nur amerikanisch, es hat auch noch andere Einflüsse gekriegt. Und es kann auch immer noch andere Einflüsse kriegen. Und das ist vielleicht dann eben zum Thema Freiheit. Ne? Das ist vielleicht genau, einfach...
Das ist schön, ein schönes Bild. Ein schönes
alle Bild, drei das Wörter von mir haben wir jetzt abgelegt.
Das ist gut. Aber damit dann und dadurch kommen wir auch zur letzten Frage. Ach so, und die letzte Frage ist, wenn du jetzt zusammenfasst unser Gespräch, was ist der eine Satz, der bei dir hängen bleibt oder den du möchtest, dass der hängen bleibt von dem, was wir jetzt gerade besprochen haben? Du kannst einfach einen Aspekt rausheben oder eine Perspektive, irgendwas, was bei dir hängen geblieben ist, wo du vielleicht mit resoniert hast und gesagt hast, stimmt, das ist eigentlich gut, dass wir jetzt da mal drüber gesprochen haben. Was ist das? Ja.
Auch wenn es von mir kommt? Auch
ja, natürlich. Na klar, in der Rückschau unseres Gesprächs, was ist dir wichtig hervorzuheben?
Diese Metapher von der Schatzkiste vielleicht, ist vielleicht ganz gut, dass man sowas hat und es aufmachen kann und auf Sachen zugreifen kann. Es gibt viele solcher Schatzkisten. Bach für mich zum Beispiel ist genauso eine Schatzkiste. Kannst du aufmachen und dann als Hörer in diesem Fall... Du hast 1000 Möglichkeiten, du kannst dir das rausnehmen, die ist voll und die ist immer voll, diese Kiste. Du musst nie zweimal das Gleiche nehmen. Du kannst jedes Mal wieder was Neues nehmen und dich daran erfreuen.
Hm? Die Schatzkiste.
Die Schatzkiste.
Ein schönes Bild. Ja. Für mich ist es, glaube ich, die Offenheit. Ich fand gerade das cool mit der Offenheit, was wir eingangs hatten und dem Free Jazz und dass man einfach... Das hast auch du gesagt, dass man eben diese Bereitschaft hat, irgendwie den anderen halt so zu nehmen, wie er ist und nicht so... Also, dass man einfach unvoreingenommen sich auf Sachen einlässt. Das fand ich irgendwie gut. Das fand ich auch eine gute Perspektive. Und das wollte ich nochmal hervorheben, weil ich das wichtig finde, glaube ich, wenn man überhaupt sich mit dieser Musik oder überhaupt mit Musik und Kunst auseinandersetzt, dass man eine Offenheit und eine Unvoreingenommenheit behält. Und nur dann kann man, glaube ich, sie verstehen.
Ja, bin ich ganz deiner Meinung.
Und hast du noch was, wo du denkst,
das ist? Ja, ich finde den Aspekt, dass Jazz eben, also ich hatte oft das Gefühl, eigentlich es kommt nichts Neues mehr, so, ne? Aber es stimmt eben nicht, sondern Jazz entwickelt sich immer noch weiter und immer noch neue Strukturen und das gehört auch dazu und das muss auch so sein. Also das ist für mich, glaube ich, der Aspekt, den ich mitnehme.
Cool. Na dann bleibt es nur noch zu sagen, ein Leben ohne Jazz ist möglich.
Durchaus.
Aber sinnlos.